Jesus Christus, am Anfang dieses Tages, dieses Frauentages, wollen wir dich loben und preisen als den Morgenstern, der aufgegangen ist auch über unserem Leben, der auch an diesem Tag dasteht. Wir preisen dich, dass du lebst, dass du der lebendige Gott bist. Und ganz besonders möchten wir dir danken, dass es dir ein Anliegen ist, unser Herzen zu erreichen. Du willst darin wohnen, da sein, uns durchdringen mit allem, was uns ausmacht. Das wissen wir in unseren Köpfen, aber das rutscht manchmal nicht runter in dieses gemeinte Herz. Wir wissen das sehr gut und du weißt das auch, weil es in deinem Wort so heißt, du kennst uns, du kennst unser Herz. Du weißt, dass es ein trotziges und verzagtes Ding ist. Beides. Da ist Murren drin, da ist Auflehnung gegen dich und auf der anderen Seite manches Mal Verzweiflung. Und in dieses Herz hinein möchtest du kommen. Da bist du. Wenn wir dir gehören, dann bist du da drin. Und so bitten wir dich für diesen Tag, dass diese Wahrheit, die viele Leben ausmacht hier von den Frauen, die da sind, dass diese Wahrheit aufleuchtet und vom Kopf wieder in unsere Herzen rutscht. Ich bitte dich darum, dass du uns begegnest heute, dass du selber da bist und mit deiner Liebe, mit deinem Wort, mit dir selbst uns erreichst. Das ist das Größte, was uns passieren kann heute, Herr, und darum bitten wir dich, denn das können wir nicht machen. Das musst du machen. Und wir können nur im Vertrauen auf dich darum bitten. Segne diesen Tag, segne jede einzelne Frau, die hier ist, segne die, die uns etwas sagen und weitergeben von dem, was sie entdeckt haben in deinem Wort. Halte deine Hand über diesem Haus und den Menschen darin, segne die Kinder. Und wie gut haben wir es, dass wir dich kennen, Herr. Amen.
Ja, in diesen Tagen erleben wir hier auf der La Höhe eine Frauenbibelwoche. Wir sind mit etwa 100 Frauen unterwegs mit Mose. Und in der Geschichte des alten Volkes ist er die zentrale Figur, denn Gott hat diesen Mann dazu berufen, sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien. An dieser Befreiung ist natürlich ein sehr harter, dramatischer Kampf vorangegangen. Klar, denn der Pharao wollte sein Volk, sein Sklavenvolk, natürlich nicht gehen lassen. Es hat viele Gespräche gegeben und dann hat es 10 harte Plagen gegeben, womit Gott Ägypten, seine Götter und seine Einwohner geschlagen hat. Und dann kommt der dramatische Höhepunkt, die Flucht in der Nacht und der Durchzug der Kinder Israels durch das Rote Meer. So, durch Zeichen und Wunder und durch seine starke Hand hat Gott dann sein Volk in die Wüste und in die Freiheit geführt. Es ist diese große Geschichte Israels, die auf Jesu Evangelium hinweist. Er ist der Retter, wie es Mose damals war. Er ist der Befreier. Er ist es, der uns zu einem neuen Leben mit ihm einlädt. Leben statt Tod. Freude. Frieden. Fülle. Das hat Jesus gesagt in Johannes 10. Ich bin der gute Hirte, ich bin der Tür zum Leben. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und dann in Vers 10 von Johannes 10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Fülle. Es ist das Evangelium im Alten Testament Mose, der das Volk in die Freiheit führt. Der ist entrückt aus den Händen seines Unterdrückers, seines Sklavenmeisters. Und in 2. Mose 15 stehen dann 1,5 Millionen Menschen am anderen Ufer des Roten Meeres. Sie sind befreit und sie feiern ihre Befreiung. Sie feiern ihr. 2. Mose 15 ist so fantastisch, ich möchte es vorlesen, aber wir haben keine Zeit. Das müssen Sie halt irgendwann, ja heute wird nicht mehr gelingen, vielleicht heute Nacht. Lesen Sie nochmal 2. Mose 15 und versuchen Sie sich das vorzustellen, dieses große Fest in der Wüste, wo Mose singt Der Herr ist mein Held, er ist der große Retter Israels, und wo dann die 90-jährige Miriam aufsteht und zu tanzen beginnt und alle Frauen ihr nachgehen, 90 Jahre alt, aber es ist, als ist sie ein junges Mädchen. Das ist, was Freude mit uns tut, oder? Es wird Gottes Allmacht und Treue gefeiert und gesungen. Man steht voller Freude vor einem neuen Anfang. Und Gott hat seinen Kindern ein neues Lied in den Mund gegeben. Siehst du, wie es in der Bibel steht? Siehe, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Das heißt, so verstehen wir das, oder so wollen wir das gerne verstehen, ab heute geht es nur noch gut. Ab heute geht es nur noch gut. Wir, die wir Gottes Kinder sind, haben die besten Voraussichten. Das Letztere ist wahr. Das Erste, es geht ab heute nur noch gut. In 1. Mose 15, 22 fängt der Alltag an. Der Alltag in diesem neuen Leben. Der Alltag in dieser Freiheit, die sie bekommen haben. Es brechen gut 1,5 Millionen Menschen auf vom Schilfmeer und sie ziehen in die Wüste. Und hier haben wir das Wort, das heute zentral steht an diesem Tag. Denn da geht es darum, dass wir unser Herz in der Wüste des Lebens behüten. Wieso Wüste des Lebens? Ja, wir haben die besten Voraussichten. Dennoch haben wir in dieser Welt mit Unvollkommenheit zu tun. In dieser Welt, auf dieser Erde, ist noch nicht alles heil und gut. Wir leiden an Ungerechtigkeit. Wir leiden an Unbarmherzigkeit. Wir verletzen uns an die Scherben gescheiterter Beziehungen. Wir entkommen nicht an Probleme. Und es gibt immer wieder Enttäuschungen. Und es kommt immer wieder vor, dass unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Das ist die Realität des Lebens auf dieser Erde. Das kennen wir, oder? Das ist die Realität des Lebens auf dieser Erde, wo es übrigens, Gott sei Dank, auch immer wieder Oasen gibt. Zeiten der Freude, Zeiten des Gelingens, Zeiten des Glücklichseins. In dieser Welt gibt es Berge und Täler. Es gibt Täler und Berge. Zeiten, wo wir jubeln, Zeiten, wo wir weinen, Zeiten, wo die Sonne scheint und Zeiten, wenn es nur noch regnet und alles nass ist und elend und grau. König Salomo hat es schon gesagt in Prediger 3. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. In diesem Kapitel nennt er das Leben ein mühseliges Geschäft, was nicht direkt ermutigend ist, oder? Aber er sagt auch, ich habe erkannt, dass es nichts Besseres gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Und er nennt das Genießen bei aller Mühe eine Gabe Gottes. Womit eigentlich direkt klar ist, warum wir uns freuen dürfen, aus welchem Grund wir überhaupt uns freuen können. Gott ist der wahre Grund unserer Freude, nicht die Umstände. Das müssen auch die 1,5 Millionen Menschen, die gerade weggezogen sind, die die Gefangenschaft hinter sich gelassen haben, das müssen die auch entdecken und lernen. Und der arme Mose hat dabei die schöne, aber äußerst schwere Aufgabe, um ihnen dabei zu helfen. Es sind ehemalige Sklaven, mit denen er unterwegs ist. Sie haben bis jetzt nur überlebt. Sie sind zerschlagen. Sie sind mürbe. Sicher, sie haben gefeiert und getanzt. Aber damit haben sie noch nicht gelernt, Träume zu träumen. Vorauszusehen, sich nach etwas Neuem auszustrecken. Sie haben es noch nicht gelernt, um an eine gute Zukunft zu glauben. Ihre Träume und ihre Erwartungen sind in Ägypten gestorben. Es ging dort ums Überleben. Es ging dort, da war jeder für sich. Und jetzt hat Mose die Aufgabe, um diese Truppe von ausgepowerten Menschen zusammenzuschmelzen, umzuschmelzen zu einem starken, motivierten Volk. Ein Volk mit einem Ziel vor Augen. Mit einem Ziel vor Augen. Wonach sie sich voller Freude ausstrecken. Es ist, wie Paulus das gesagt hat im Philipperbrief, oder? Ich weiß nur noch eins, ich vergesse, was zurückliegt. Daran denke ich nicht mehr. Ich weiß nur noch eins, ich strecke mich aus nach dem, was Gott mit mir vorhat. Ich jage das nach. Und das will Gott jetzt in diesen Menschen legen und Mose hat die schöne Aufgabe, Gott dabei zu helfen. Es gibt Verheißungen. die diese Menschen für sich annehmen dürfen, so wie es Verheißungen gibt, Verheißungen Gottes, die wir für uns annehmen dürfen. Und dieses Wissen macht alles anders. Und soll aus diesen Menschen, soll auch aus uns, die wir auch Verheißungen Gottes haben, beflügelte, begeisterte Menschen machen. Menschen, die einiges aushalten können, weil wir uns vom Himmel gesehen und geliebt wissen. Weil wir Gottes Realität vor Augen haben, nicht die irdische Wirklichkeit, obwohl die schwer drücken kann. Aber wir haben doch die himmlische Realität, wir haben doch Gott vor Augen. Und wir dürfen Gottes Wirken in unserem Leben erwarten. So weit ist es in 2. Mose noch nicht. Mir kommt vor, dass die Menschen ihre eigenen Vorstellungen hatten, wie das alles laufen sollte. Nach der Gefangenschaft, nach der Sklaverei, die Freiheit. Nach dem Leiden nur noch Gutes. Das, was ihnen versprochen worden war, eine neue Zukunft in einem fantastischen Land, sollte gleich verwirklicht werden, eher gestern als heute. Und die Reise dorthin, wenn es dann überhaupt eine Reise geben sollte, die sollte einfach sein und schnell gehen. Wissen Sie, ein solches Evangelium wird auch heute gepredigt und ist sehr beliebt. Nehme Jesus an und ab heute wird alles gut. Deine Ehe wird besser. Ihr habt keine finanziellen Probleme mehr. Die Kinder sind glücklich und schaffen alles, was sie schaffen müssen. Es wird keine Krankheit mehr geben. Nehme Jesus an und alles wird gut. Ist total gut, aber total unbiblisch, leider. In 2. Mose 15, Vers 22 wandert Gottes befreite Volk zuerst 3 Tage in der Wüste und findet es kein Wasser. Das ist eine harte Konfrontation mit der Realität. Man kommt zu kurz. Man bekommt nicht, was man braucht. Man bekommt nicht, worauf man ein Recht hat, oder? Gerade Wasser brauchen wir doch. Und zwar täglich. Vielleicht hat man anfangs noch ein bisschen Wasser gehabt, weil man sich ja auf die Reise vorbereiten durfte. Und vielleicht konnte man noch etwas Wasser mitnehmen, aber das wird langsam knapp. Es wird langsam schwierig. Die Not drängt. Wieso gibt es kein Wasser? Hat Gott nicht dafür zu sorgen, dass wir, die wir seine Kinder sind, kennen Sie das? Nun, nach 3 Tagen gibt es dann endlich Wasser. Hurra! Aber dann fallen die Israeliten auf ihre Knie, sie schlürfen es auf und dann ist es bitter. Ei, es ist untrinkbar. Und gleich ist Mose schuld und sehen wir in der Bibel, dass das ganze Volk murrt und sagt, ja, was sollen wir jetzt trinken? Das ist der Anfang böser Dinge, denn dieses Volk, wenn wir sie ein bisschen kennenlernen, murrt immer wieder, klagt immer wieder. Solche Menschen gibt es. Und ich frage mich, ob das bittere Wasser jetzt unbedingt schlecht war. Es ist doch merkwürdig, dass wir bereit sind, für bitteres Wasser Geld zu bezahlen, weil wir meinen, dass es gesund ist. Es gibt Leute, die haben viel Geld dafür übrig, um ein paar Tage in einem Kurhotel zu verbringen, wo sie kaum etwas zu essen bekommen und was sie trinken, ist bitter. Das ist doch merkwürdig, oder? Sie trinken dieses bittere Wasser ganz langsam und bewusst, denn sie wissen, dass es ihnen gut tut. Merkwürdig. Bitteres kommt vor auf dieser Erde. Und wissen Sie, wir bekommen es umsonst. Bittere Erfahrungen, bitteres Leiden, auch mal einen bitteren Kelch. Es war Jesus, dem ein Kelch mit bitterem Wasser gereicht wurde. Und er bat Gott darum, dass er verschont bleiben würde vom Austrinken dieses Kelches. Er konnte es nicht. Das Leiden war zu schwer. Er hatte schon so viel ertragen. Es war einfach zu viel. Und dann kommt die Hingabe Jesu, wo er sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und dann trinkt er den bitteren Kelch. Und dann heißt es im Hebräerbrief 5, Vers 8, dass der Sohn Gottes gehorsam gelernt hat aus dem, was er litt. Der Sohn Gottes als Mensch musste gehorsam lernen aus dem, was er litt, Hebräer 5, Vers 8. Bittere Erfahrungen als Prüfung. Nicht um uns zu schlagen, sondern um uns einzuladen, und herauszufordern, um uns nicht mitreißen zu lassen von dem, was bitter und schwer ist, um nicht selbst bitter zu werden oder misstrauisch Menschen gegenüber, Gott gegenüber, sondern um uns noch mehr, noch stärker an Gott zu klammern, um noch mehr Gott festzuhalten, um zu entdecken, ich kann nicht ohne ihn. Bittere Erfahrungen. Und ich frage mich manchmal, ob diese erste Erfahrung, diese erste bittere Erfahrung des Volkes Gottes nach ihrem fantastischen Auszug, nach dem Abenteuer, nach der Feier in der Wüste, ob das eine Prüfung Gottes gewesen sein kann, eine solche Prüfung. Sie brauchten eigentlich Reinigung. Es mussten die letzten Reste Ägyptens aus ihnen entfernt werden. Immer wieder sieht man, wie sie, als es schwierig wurde, murrten gegen Mose, gegen Gott. Immer wieder haben sie zurückgeblickt und haben sie gesagt, man kann das kaum verstehen, wären wir nur in Ägypten geblieben. Mose, warum hast du uns überhaupt mitgenommen? Das gefällt uns doch alles nicht. Immer wieder gemurrt. Wie schnell kann das gehen, dass unser Lob an Gott sich in Luft auflöst, oder? Haben Sie heute Gott schon gelobt? Oder haben Sie es zu eilig gehabt, um hier anzukommen? Haben Sie Gott schon gelobt? Haben Sie Gott schon gedankt? Oder haben Sie Ihre Kinder angeschrien, weil Sie es eilig hatten? Oder Ihren Mann? Gesagt, es ist doch heute mein Tag, hatten wir doch verabredet, sei nicht so lästig, ich muss jetzt gehen. Und jetzt schauen Sie alle so friedlich und lieb. Und wir wissen nicht, was bei Ihnen los war heute Morgen, wir wissen das nicht. Aber meine Frage ist, haben Sie Gott schon gelobt? Denn dann fängt der Tag ganz anders an. Gottes Volk hat Gott gelobt vor 3 Tagen. Sie haben ihre Befreiung gefeiert. Sie haben getanzt. Sie haben es gesungen, du bist unsere Stärke. Du bist unser Lobgesang. Während jetzt? Warum bekommen wir denn nicht, was wir brauchen? Und warum dieses bittere Wasser? In 2. Mose 15, Vers 25 schreit Mose zu dem Herrn und nicht zum letzten Mal. Und dann geschieht ein Wunder, das bittere Wasser in Mara wird süß. Gott kommt seinem Volk entgegen. Hier ist der gnädige Gott. Er hätte das Recht zu sagen, seid ihr jetzt schon unzufrieden, seid ihr jetzt schon undankbar, habt ihr jetzt schon vergessen, was ich alles gemacht habe, dann lasse ich euch hier bei diesem bitteren Wasser, dann ziehe ich weiter, suche mir ein anderes Volk. Aber das konnte er nicht, das kann er nicht. Denn er hatte und er hat sein Volk lieb, er hat seine Kinder lieb. Und er kommt ihnen entgegen und er gibt ihnen süßes Wasser in Mara. In 2. Mose 15, Vers 25. Und dann heißt es in Vers 25, dass Gott sie dort tatsächlich geprüft hat. Er hat sie einer schwierigen Situation ausgeliefert, um zu sehen, aus welchem Holz sie geschnitzt waren. Und dann hat er ihnen geholfen. Dann hat er ihnen beschenkt. Das werden später noch andere Prüfungen folgen, viele. Zum Beispiel in Rephidim, wo sie dann von Feinden angegriffen werden. Oder am Berg Sinai, als Gott sich in Feuer und Donner offenbart. Sie werden immer wieder geprüft werden. Wobei es nicht darum geht, dass sie daran zerbrechen, sondern dass sie stärker werden. Dass Gott mit ihnen vorankommt. Wissen Sie, ich bin bis heute dankbar für meine Burnout-Periode, für diese Zeit, wo ich aus dem Verkehr genommen wurde und hilflos war. War das eine Prüfung? Ja. Weil ich mich gefragt habe, wer ich eigentlich bin und ob Gott mich überhaupt gebrauchen will. Und Gott ist mir in diesen Tagen so lieb geworden, so nahe gekommen. Ich musste mich an ihn festklammern. Es gab nichts anderes mehr. Prüfungen. Gott ruft seine Kinder dazu auf, um ihm nachzufolgen und auf ihn zu hören. Nur so wird es ihnen gut gehen. In 2. Mose 15, Vers 26 sagte, ich bin der Herr, dein Arzt. Ist das nicht fantastisch? Ich sorge für euch. Ich weiß, was ihr braucht. Ich bin euer Arzt. Setze euer Vertrauen auf mich. Folge meine Gebote. Ich will und werde für euch sorgen. Und um das zu beweisen, kommt dann nach der bitteren Erfahrung in Mara eine überwältigende, wunderschöne Oase in der Wüste in Elim. Und Elim wird beschrieben als ein Ort mit 12 Wasserquellen und 70 Palmbäumen. Haben Sie das Bild vor Augen? Sind Sie da in dieser Oase? Man muss nicht nur im Worte denken, gell? Frauen sind da stark, wir denken in Bildern, oder? Haben Sie die 12 Wasserquellen und die 70 Palmbäume hier? Sehen Sie die? Und ja, jetzt ist alles vorhanden, was Sie brauchen. Es ist wie ein Traum, oder? Und es ist auch so bei den Israeliten. Erleichtert und glücklich lagern sie sich dort am Wasser und hoffen wahrscheinlich, dass sie dort lange, wenn nicht ewig, bleiben dürfen. Es ist eine Zeit der Fülle. So darf es bleiben. Bitte, Herr, keine neue bittere Erfahrung mehr, haben wir einmal erlebt. Das reicht. Jetzt nur noch Palmbäume und Wasserquellen. Aber so geht das nicht im Leben. Und so geht es auch nicht in der Geschichte Israels. Denn in 2. Mose 16, Vers 1, brechen sie wieder auf und kommen in die Wüste Sin. Und darin liegt eine Lektion. Gott ist mit uns unterwegs. Ich sage das öfters. Christsein ist nie statisch, es ist dynamisch. Und das bedeutet, dass wir auch immer wieder aufbrechen. Dass er weiter mit uns gehen will, dass wir nie an einer Erfahrung hängen bleiben können, sagen, das war gut, das soll so bleiben, hier will ich bleiben. Nein, sagt Gott, ich habe noch viel mehr mit dir vor. Rede nicht nur immer über diese Erfahrung, ob die jetzt schön war oder bitter, denn es gibt Neues, ich will mit dir weiter, ich will mit dir vorankommen. Hänge nicht an dem, was war. Wir haben auf dieser Erde auch keine bleibende Stätte, oder? Und das hängt auch mit diesen Erfahrungen zusammen. Wir müssen nicht uns an alles festklammern, denn Gott hat Neues mit uns vor. Und es ist wichtig, dass wir es lernen, auf Gottes Anweisungen zu leben. Dass wir bereit sind, in Bewegung zu bleiben, dass wir auf Gottes Stimme hören und nicht einrosten. Denn er hat sich mit uns, er hat sich damals mit dem Volk, er hat sich mit uns auf den Weg gemacht. Und er will uns ans Ziel bringen, und zwar an seinem Ziel. Gott hat so etwas Großes mit uns vor. Erneuerung, Veränderung, ein geistliches Wachsen. Ich sage es immer wieder, Philipper 1, Vers 6, Gott wird das gute Werk, das er in dir angefangen hat, fortsetzen oder vollenden, bis Jesus wiederkommt. Das ist so wichtig, dass wenn wir morgens aufwachen, dass wir gleich also diese Erwartung haben, Herr, was machst du heute mit mir, was hast du mit mir vor? Was kann ich Neues entdecken? Dann gibt es immer wieder Menschen, die sagen, ich entdecke nichts. Ich brauche Konferenzen, da höre ich wenigstens was. Komme ich dann ein bisschen voran, da kann ich davon zehren. Und dann freue ich mich auf die nächste Konferenz, dann kommt die nächste Bergerfahrung, dann höre ich wieder mal Gutes. Aber zwischendurch, das ist wirklich eine Wüste. Diese Tage, das sind die Oasen, hier sind die Palmbäume, hier sind die Wasserquellen. Aber morgen ist es wieder die Wüste. Und Gott lädt uns ein und sagt, ich will euch herausfordern, auch morgen eine Oase zu erleben, und zwar mit mir. Und dafür ist eins wichtig, dass ihr mich sucht und dass ihr mein Wort liest, dass ihr daraus ihre Kraft holt, dass ihr euch intensiv damit beschäftigt, Tag und Nacht. Was macht ihr, wenn ihr nachts nicht schlafen könnt? Ich kann ein paar Sachen machen, Kreuzworträtsel. Lesen. Man geht zum Kühlschrank, schaut, ob es da noch was gibt. Macht eine Tasse Tee, ärgert sich. Liest die Zeitung, kannte man schon, hatte man schon gelesen. Aber hier vorne sagt eine ältere Schwester, beten. Es ist so gut, wenn wir das lernen, wenn wir Frauen des Gebets werden, wenn wir Frauen werden, die wirklich mit Gott unterwegs sind. Das ist das Tragische des Volkes Gottes hier in den Anfangsjahren. Und vielleicht auch, ja, sicherlich auch später. Gott will mit ihnen ziehen und sie haben nur Klagelieder. Sie sehen nur das, was schief geht. Sie sehen nicht auf Gott, wir sehen oft nicht auf Jesus. Jetzt ist das Volk 2,5 Monate unterwegs seit dem Auszug und wieder oder noch immer wird gegen Mose und seinen Bruder Aaron gemurrt und immer wieder beklagt man sich über alles, was nicht nach ihren Wünschen ist. Und immer wieder blickt man zurück. In 2. Mose 16, Vers 3, unglaublich, da murrt das Volk und redet von reichen Mahlzeiten in Ägypten. Da hätten sie Fleischtüpfen und Brot in Fülle gehabt. Glaubt ihr das? Das war doch ein Sklavenvolk. Ich denke, das haben sie Menschen bringen dürfen. Das haben sie nur gesehen. Das gibt's doch nicht. Sie waren Sklaven, sie waren unterdrückt, sie wurden ausgebeutet. Man muss es zugeben, in diesen Tagen, wo sie unterwegs waren in der Wüste, waren die Ressourcen knapp. Dennoch ist es unglaublich, dass das Volk, das so viele Wunder mit Gott erlebt hatte, immer nur die schlechte Seite sah und so kurzsichtig waren, dass sie nur Vorwürfe hatten. Behüte dein Herz in der Wüste des Lebens. Das Herz der Kinder Gottes in dieser Geschichte ist voll von sich selbst. Es dreht um sie. Was sie kennzeichnet, ist Negativismus, ist Klagen, ist Murren, es ist Selbstmitleid, es sind Vorwürfe gegen Gott. Und natürlich, wenn man biblische Geschichten liest, dann denkt man auch an sich und dann fragt man sich, wie sieht das in meinem Herzen aus? Oder was kennzeichnet mich? Bin ich ein dankbarer Mensch oder eher ein Mensch, für den das Negative immer im Vordergrund steht? Bin ich eine, die schnell unzufrieden ist und immer wieder meint, es fehlt mir etwas? Wie sieht es in deinem Herzen aus? Herrscht dort der Friede Gottes? Das ist doch, was im Neuen Testament steht, der Friede Gottes regiere in eurem Herzen. Hat Dankbarkeit in unserem Herzen einen Platz oder hat sich dort Unzufriedenheit gewurzelt? Werden in unserem Herzen vor allem Klagelieder gesungen oder Loblieder? Ich denke an Psalm 23 und vor allem an den Autor dieses Psalmes. Es war David, der sich auch 15 Jahre in der Wüste aufgehalten hat. Er wurde dazu gezwungen, weil er der große Verheißung Gottes in der Hosentasche mit sich trug, von König Saul verfolgt wurde. Das war die Realität auf Erden. Es gab die Verheißungen Gottes, aber die Realität war, dass er flüchten musste und 15 Jahre in der Wüste war, wo er oft nicht wusste, wo werde ich heute Nacht schlafen und werde ich dort sicher sein? Wo befindet sich Saul? Wo befinden sich seine Truppen? In der Zeit schreibt er auch Psalm 54. Ein Psalm, der er dichtete, als er in großer Not war, weil er verraten worden war und von daher in Gefahr. Und was dichtet er in dieser Situation? Ich weiß, was ich dichten würde. Herr, wie kannst du das nur zulassen, dass ich in so großer Gefahr bin? Ich habe doch deine Verheißung, bin doch dein König, du hast doch für mich zu sorgen. Wo bist du eigentlich? Und David dichtet, siehe, Gott ist mein Helfer. Der Herr ist es, der mein Leben erhält. Deinen Namen, o Herr, will ich loben, denn er ist gut. Beachtlich, oder? Und das muss man lernen. Das geht nicht von selber, das muss man lernen. David lobt seinem Gott und das tut er auch im Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln. Wird ist voller Zuversicht. Gott hat für ihn gesorgt, Gott wird für ihn sorgen. Und die Frage ist, ob wir ihm das nachsagen können. Und zwar nicht nur, wenn wir in dieser Oase sind mit den 70 Palmbäumen und den 12 Wasserquellen, sondern eben da, wenn es eine dürre Wüste gibt. Wollen wir es dann sagen? Ja, wollen wir. Denn es ist eine Willensentscheidung, ob ich das Negative sehe oder mein Herz auf Gott richte und mich zu ihm wende. Ja, diese Dinge, das ist eine Willensentscheidung und diese Willensentscheidungen geschehen in unserem Herzen. Da ist das Zentrum meiner Gedanken. Da residieren, da wohnen meine Emotionen. Da lebt mein Wille. Was ich denke, was ich sage, was ich empfinde, was ich entscheide, was ich tue, das alles kommt aus meinem Herzen. Und aus dem Grund ist es so wichtig, dass wir unser Herz behüten. Und dass wir darauf achten, was wir dort zulassen und was wir dort hegen und pflegen. Gott sagt uns nicht umsonst, dass wir ihn mit unserem ganzen Herzen und mit unserem ganzen Verstand lieben sollen. Dass wir ihn von ganzem Herzen suchen sollen. Dass wir sein Wort in unserem Herzen aufbewahren sollen. Dass wir ihm unser Herz geben. Das kann man nicht genug betonen. Und Gott sagt es in seinem Wort, gib mir dein Herz. Gehört dein Herz Gott? Darf er dort wohnen? Denn das ist natürlich noch das Allertiefste, das Allergrößte, dass Gott sagt, ich will dort wohnen. Ich will dort residieren durch den Heiligen Geist. Und erst dann können wir, wenn das so ist und wenn wir das lernen und üben, dass wir uns das bewusst sind, wenn wir dafür dankbar sind, dann können wir das auch sagen, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nicht mangeln, denn er ist doch bei mir. Mit seinem Stab, mit seiner Versorgung. Er bringt mich an grünen Weiden. Das Volk Gottes war noch nicht überzeugt davon. Im Psalm 78, ein didaktischer oder Lehrpsalm, ein Maskil, widmet der Autor Asaf sich insbesondere der Geschichte des Exodus. Und er schreibt, wie Gottes Volk seine Wunder vergaß und immer wieder sündigte und Gott versuchte. Und er schreibt, was Gott alles tat. Wie er seine Kinder tagsüber eine Wolke in einer Wolke erschien und nachts in einer Feuersäule, wie sie geleitet wurden bei Tag und Nacht, wie er sie ertränkte, ernährte und tränkte. Und in Vers 19 dieses Psalmes, Psalm 78, Vers 19, heißt es, sie redeten gegen Gott und sie sprachen, kann Gott uns wohl einen Tisch bereiten in der Wüste? Die Antwort ist ja. Kann Gott uns einen Tisch bereiten in der Wüste? Die Antwort ist ja. Und in 2. Mose 16 kommt das große Wunder von Brot und Fleisch aus dem Himmel. Vers 8, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot in Fülle. Denn er, der Herr, hat eure Murren gehört. Und dann kommen abends die Wachteln und bedecken das Lager und morgens liegt ein Tau um das Lager her, rund und klein, so fein wie der Reif auf der Erde. Es ist ein Wunder Gottes. Und das größte Wunder ist vielleicht, dass es ausreicht für alle. Dass es ausreicht für alle. Ich habe in einem Kommentar gelesen, ja, das mit den Wachteln, das war normal, das war üblich. Die sind immer wieder auf einer langen Reise, haben sie sich ausgeruht in der Wüste und dann konnte man sie mit Netzen fangen. Das stimmt. Aber nie so viele. Und auch nie so, dass sie dann zufällig nicht am Sabbat da waren. Denn am Sabbat durfte man keine Wachteln sammeln. Immer wieder reicht es aus. Und Jeremia, der wusste, was es ist, um in einer Wüste zu leben, der sagt das auch, seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende, sie ist jeden Morgen neu. Und deine Treue ist groß, der Herr ist mein Teil, darum will ich auf ihn hoffen. Kann Gott uns einen Tisch in der Wüste bereiten? Die Antwort ist ja, und zwar heute. Gott schenkt uns, was wir brauchen. Die, die matt und müde sind, vermehrt er die Kraft. Die, die enttäuscht sind, die will er trösten. Wir dürfen ihn darum bitten. Wir dürfen das erwarten. Und das tun wir, indem wir nicht auf unsere Umstände schauen und ihnen das Sagen geben, sondern wenn wir auf Jesus sehen. Behüte dein Herz. Sind sie bereit, um auf ihren himmlischen Vater zu hoffen? Um auf Jesus zu sehen? Um auf Jesus zu sehen, ist in ihrem Herzen noch Platz für Vertrauen? Oder haben sich dort andere Dinge gefestigt? Misstrauen, Enttäuschung, Bitterkeit, Unzufriedenheit. Gott hat sein Volk 40 Jahre lang versorgt. Und zwar bis sie das gelobte Land erreichten und sich dort niederließen, wonach sie von den Gewächsen und dem Obst dieses Landes essen konnten. 40 Jahre lang hat Gott für sein Volk gesorgt. Und jetzt kommt in 2. Mose 17, lesen Sie die Geschichte auch wirklich nochmal nach, 2. Mose 15 bis 17, die nächste Hürde, und zwar zieht man nach Rephidim und findet wieder kein Wasser. Hat man jetzt gelernt von den früheren Umständen? Hat man es gelernt, etwas auszuhalten? Nein. Man streitet wieder mit Mose und fordert Wasser von ihm. Und es ist interessant, dass Gott Mose auch verantwortlich macht für ihre Umstände. Er hat für sie zu sorgen. Und das Tragische ist, und das gilt vielleicht auch für uns als Gemeinde Christi, das Tragische ist, dass aus diesem alten Volk, aus dem früheren Sklavenvolk, noch immer kein starkes, gläubiges Volk entstanden ist. Ein Volk, das motiviert unterwegs ist, das sich ausstreckt nach Gottes Pläne, das bereit ist, einiges zu ertragen und auszuharren. Sind Sie interessiert an Gottes Pläne für Sie? Oder dreht es eher um Sie und hat Gott für Ihr persönliches Wohlbefinden zu sorgen? Das ist eine direkte Frage. Sind Sie interessiert daran, was Gott mit Ihnen vorhat? Oder ist Gott an erster Stelle für Sie da? Ich merke das immer wieder, das wird immer stärker in unserer Zeit. Gott hat für uns da zu sein. Er hat für mich zu sorgen. Er hat mir zu helfen, wenn ich Schwierigkeiten habe. Er hat mir Rat zu geben, wenn ich nicht weiß, wie ich handeln soll. Gott hat für mich da zu sein. Aber eigentlich ist es umgekehrt. Gott will, dass wir für ihn da sind. Und dann wird er für uns sorgen, er wird uns segnen, er wird uns helfen. Aber Gott sucht ein Volk, das ihn anbetet, das ihn erkennt als der Heilige, als der Ewige, als der Allmächtige. Und Gott will dieses Volk umformen, will es verändern, will es zu einem Volk machen, das, wovon die ganze Welt sagt, ja, dieses Volk hat was Besonderes. Dieses Volk ist Gottes Eigentum, man sieht das bei ihnen. Die leben anders. Die sind von Gott auch versorgt. Wir versuchen Gott mit dieser Haltung, wo wir sagen, Gott, du hast für mich da zu sein. Wir versuchen Gott. Wir verachten Gott. Gott sagt, ich will, dass du für mich da bist. Und das ist auch so wunderschön in der Geschichte von Mose. Wenn Gott Mose zu seinem Dienst beruft, dann ist er Hirte. Und er hütet die Schafe seines Schwiegersvaters da in der Nähe des Berges Sinai. Und dann ruft Gott zweimal, Mose, Mose. Und was sagt Mose? Hier bin ich. Er sagt nicht, hallo Gott, bist du das? Ich habe zur Zeit zu tun. Kannst du später anrufen? Oder lass eine Nachricht da. Ich habe jetzt zu tun. Ich kann dich nicht hören. Nee, Mose steht da und sagt, hier bin ich. Behüte dein Herz in der Wüste des Lebens. Wenn unser Herz voll ist von anderen Dingen, dann findet Gott keinen Raum. Wenn unsere Ohren voller Lärm sind, voller Lärm dieser Welt, wenn wir voll beschäftigt sind, dann kann Gott nicht zu uns sprechen, beziehungsweise er kann es, aber wir hören ihn nicht. In Rephidim kommt Gott seinem Volk wieder entgegen und schenkt es Wasser. Mose soll mit seinem Stab auf einem Felsen am Horeb schlagen. Und Gott selbst wird dort vor ihm stehen und es wird Wasser kommen und so geschieht das. Wissen Sie, was so ganz besonders ist an dieser alten Geschichte? Dass Christus, dass Jesus in dieser alten Geschichte anwesend ist, immer wieder. Paulus schreibt in 1. Korinther 10, Vers 4, dass Christus dem Volk in der Wüste gefolgt hat. Christus. Sie tranken aus einem geistlichen Felsen, sagt Paulus, der ihnen folgte und der Fels war Christus. Haben Sie das je gelesen? Ist Ihnen das je aufgefallen? 1. Korinther 10, Vers 4. Sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte und der Fels war Christus. Und hier ist das Geheimnis. Die Weise, worauf Gott für uns sorgt, ist an erster Stelle geistlich. Wir werden geistlich ernährt. Er schenkt uns Freude, er schenkt uns Frieden, er schenkt uns nicht unbedingt das, was wir uns wünschen, das schöne Haus, die neue Arbeit, wo wir mehr Geld verdienen können, das Auto. Er schenkt uns seine Anwesenheit. Das ist das größte Geschenk in der Wüste des Lebens, in der Wüste dieser irdischen Realität. Er schenkt uns Leben und Fülle, auch wenn unsere Gesundheit uns zu schaffen macht. Auch wenn wir mit dem Geld gerade noch auskommen, und meinen, dass er uns finanziell helfen müsste. Auch wenn wir meinen, wir haben zu wenig Zeit, wir haben zu wenig Liebe, wir bekommen zu wenig Zuneigung von Menschen. Dann will er für uns da sein und unser Herz erfüllen. Das ist das allererste und das Wichtigste, was er uns schenkt. Seine Anwesenheit, Gott mit uns, Gott in unsere Mitte. Das ist die Fülle. Die Fülle übrigens, die den Kindern Gottes beschrieben wurde, das Land, wo sie hinzogen, sie waren ja unterwegs, das wird beschrieben als ein Land voller Weizen und Gewässern. Ich habe voriges Jahr, glaube ich, auch darüber gesprochen, von Trauben, von Granatäpfeln, von Feigen, von Honig. Ein Bild der Fülle und alle diese Dinge sehen wir in Jesus. Er ist das Brot des Lebens. Er will unsere Quelle sein, er will uns sprudeln lassen. Wir dürfen uns von ihm ernähren lassen, wie die Reiben sich ernähren vom Weinstock. Er will uns seinen Frieden schenken. Er will uns die Kraft vermehren. Jesaja 40, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Das ist kein Märchen, diese Dinge sind wahr. Behüte dein Herz. Behüte dein Herz vor Zynismus oder Zweifel. Behüte es vor Unzufriedenheit. Lass es von Gott reinigen und mache Raum für Hoffnung und Erwartung. Psalm 5, Vers 4, Herr, In der Frühe wirst du meine Stimme hören. In der Frühe werde ich dir zu Befehl sein und Ausschau halten. Und dann endet 2. Mose 17, wir sind in Rephidim angekommen mit einem harten Kampf. Gottes Volk wird dort angegriffen von den Amalekiten, von einem Nomadenvolk, das in der Wüste lebte. Es war die erste militärische Auseinandersetzung des Volkes. Und diese Geschichte ist sehr wesentlich, weil sie uns klar macht, dass Kinder Gottes unterwegs mit Kampf rechnen müssen. Ich habe vorher gesagt, wir haben die besten Voraussichten als Christen, haben wir auch. Aber wir leben noch hier auf dieser Erde und ich habe gesagt, da gibt es diese Zerbrochenheit. Da leiden wir an Ungerechtigkeit, an Unbarmherzigkeit. Wir haben mit Kampf zu rechnen. Es gibt jemand, Gottes Widersacher, dem alles daran gelegen ist, seine Sklaven zurückzubekommen, sein Sklavenvolk wieder für sich zu gewinnen. Und er klopft dort an, wo es eben, wo das Zentrum ist. Er klopft an unserem Herzen. Darf ich da ein bisschen rein? Darf ich da ein bisschen Unzufriedenheit sehen? Darf ich da ein bisschen Neid sehen oder was halt? Wir sind zur Freiheit berufen. Wir sind zur Freiheit berufen, nicht zum Sklavendienst. Und die Freiheit dürfen wir uns nicht entnehmen lassen. Die Amalekiten in 2. Mose 17 sind sehr wichtig, die tauchen auch immer wieder auf in der Bibel. Und man kann sagen, dass sie Satan vertreten. Es ist der Feind, Christus. Seine Macht ist beschränkt. Aber er tut sein Bestes, um unser Herz für ihn zu gewinnen. Und so werden wir immer wieder in der Wüste des Lebens angegriffen werden. Und er hat seine Methode auch noch nicht verändert. Er flüstert uns eigentlich das zu, was wir in 1. Mose gehört haben. Meinst du wirklich, dass Gott es gut mit dir meint? Wenn Gott es gut mit dir meint, wieso ist dann deine Ehe kaputt gegangen? Und wieso geht's diesem einen Kind nicht gut? Oder wieso hast du keine Arbeit mehr? Wenn Gott es gut mit dir meint. Diese Dinge reimen sich noch nicht mit der Behauptung, dass er dich liebt. Gott würde es dir doch besser gehen lassen. Pass auf, dass diese Fragen keinen Eingang finden in ihrem Herzen, dass sie dort nicht aufgenommen und ernährt werden, dass es nicht so weit kommt, dass sie Misstrauen gegen Gott haben. Es darf in unserem Herzen Gottes Friede regieren. In Rephidim wird gekämpft, aber nicht nur unten im Tal, wo Josua das Heer Israels anführt, sondern vor allem oben, auf dem Berg. Da stehen drei Männer, Mose, Aaron und Hur, wie gut, dass es drei Männer gibt. Wie gut, dass wir einander haben. Dass Gott uns auch Menschen zur Seite gestellt hat, die neben uns stehen, die uns unterstützen, wenn wir wanken, wenn es uns nicht gut geht. Wie gut. Und was geschieht oben am Berg? Dort wird gebetet. Und dort wird eigentlich der Kampf entschieden. Ja, natürlich, da wird unten gekämpft, aber oben wird der Kampf entschieden. Gebet. Das ist eine starke Waffe. Wenn wir zu Gott beten, wenn wir mit Gott reden, wenn Gott mit uns redet, da kommt der Teufel nicht dazwischen. Und darum ist es so wichtig, dass wir danach trachten, dass wir danach jagen, dass wir alle eine persönliche Beziehung zu Gott bekommen. Wir sind dazu eingeladen. Ich will in der Wüste des Lebens nicht nur mit dir ziehen, ich will in dir sein. Du bist nicht allein. Und es ist so wichtig, dass wir das üben. Dass wir uns das bewusst werden, dass er da ist, dass wir nicht vielleicht nur morgens ein bisschen beten und dann tagsüber, wenn wir in Not sind, Gott hilf uns, sondern dass wir immer wieder oder andauernd eigentlich in Gespräch bleiben mit diesem fantastischen, allmächtigen Gott, der gesagt hat, ich will in eurer Mitte sein. Und wie wunderbar wäre das, wenn wir, die wir hier sitzen, zu einer starken Gemeinde, Gemeinschaft Gottes werden. Ein Volk, womit Gott etwas anfangen kann. Wie gut ist das, dass wir einander haben. Dass wir einander helfen können, Träume zu träumen. Erwartungen zu haben. Vorauszublicken. Auf die himmlische, auf Gottes Realität zu sehen. Um uns auszustrecken nach seinen Verheißungen. Wie gut, dass wir an eine neue Zukunft glauben dürfen. Und dass wir wissen dürfen, dass das hier jetzt schon angefangen hat in der Wüste des Lebens, wo wir abgeholt wurden von Gott. Sie sind abgeholt worden von Gott. Er hat seinen Sohn für sie gegeben, damit sie das Leben empfangen, damit sie Leben und Fülle haben. Wie gut, dass wir abgeholt worden sind. Und ich hoffe so, dass das für uns alle gilt. Und wenn es Frauen hier sind, die sagen, ich weiß nicht, ob ich abgeholt wurde, ich weiß eigentlich nicht, wie das geht, ich weiß vielleicht nicht einmal, ob ich ein Kind Gottes bin, dann bitte geh doch heute nicht weg, bevor sie das ausgesprochen haben. Rede mit jemandem, von uns, die wir hier sind, oder von ihnen, rede mit jemandem und sag einfach, ja, wie geht das denn? Und wie weiß ich überhaupt, ob ich zu Gottes Volk gehören darf? Behüte dein Herz in der Wüste des Lebens. Gib Gott dein Herz und bitte ihn darum, es zu reinigen und wirke mit, mach aktiv mit. Und bitte Gott darum, dass er es fühlt mit Frieden, mit Freude, mit Liebe, mit Erwartung, mit Träumen, mit Voraussichten. Wir haben die besten Voraussichten. Und hier auf dieser Erde dürfen wir schon etwas davon erleben, in der Gemeinschaft mit unserem Herrn. Wie gut, dass wir einander haben, wie viel besser, dass wir Gott haben. Oder Moment, dass Gott uns hat. Oder? Dass Gott uns hat. Wir wollen beten. Herr, wenn wir dieses Volk ein bisschen kennenlernen in der Wüste des Lebens, dann müssen wir zugeben, ja, das könnten wir sein. Sie haben gesungen in 2. Mose 15, sie haben laut gesungen, sie haben geschrien, sie haben getanzt. Sie haben es ausgerufen, der Herr ist unser Held, er hat uns gerettet, er hat Großes gewirkt. Ach Herr, und wenn wir das lesen, dann schämen wir uns, dass es nach 3 Tagen so ganz anders ausschaute. Und wir schämen uns, weil wir wissen, wir hätten das sein können, wir sind das. Heute loben wir dich. Heute ist alles gut und toll. Wir sind hier gut aufgehoben. Wir werden versorgt. Es gibt alle möglichen Dinge, die wir tun und erfahren können. Aber heute Abend sieht es vielleicht anders aus. Dann kommen wir vom Berg ins Tal und wir beten, Herr, schenke uns das, dass wir in unserem Herzen immer oben sind bei dir, dass wir auf dem Berg bleiben. Damit wir hier im Tal, wo wir leben, anders leben, anders erwarten, anders wissen, als die Menschen, die dich nicht kennen. Schenk uns das, dass wir Bergmenschen werden, die dich suchen oben, die nach oben ausgerichtet sind, die ihre Kraft auch oben suchen, die ihre Freude oben suchen, nicht in der Wüste des Lebens, sondern oben bei dir. Schenke das, Herr, dass wir ein Volk werden, ja, so wie du dir das wünschst, dass wir eine jede für sich Frauen werden nach deinem Herzen. Schenke das, dass unser Loblied nicht verstummt und dass unsere Klagelieder, auch wenn sie manchmal gesungen werden müssen, dass sie nicht das Sagen haben, dass wir immer wieder zurückkehren zu dieser Wahrheit. Gott hat uns lieb und Jesus hat uns das Leben geschenkt, neues Leben und Fülle und eine neue Zukunft. Wir sind neue Menschen, das Alte ist vergangen. Wir danken dir so dafür, dass es dich gibt. Segne uns, Herr, und setze uns zum Segen. Amen.